Ich habe euch uns einen Predigttext mitgebracht, von dem der Markus gerade schon gesagt hat, oh, den Rest habe ich nicht verstanden. Und keine Sorge, es ging mir auch ein bisschen so. Der Text ist reichlich kompliziert. Wir werden ihn gemeinsam entblättern. Wir sind mitten in der Passionszeit. Ich habe die Predigt überschrieben mit leichte Schwere. Ich finde, beides steht uns Christen ganz gut zu Gesicht. Und beides werde ich versuchen, für euch und für uns heute Morgen so ein bisschen zusammenzukriegen. Und vielleicht darf das ja auch der Vibe sein, die Grundstimmung, in der wir unterwegs sind. Dass beides seinen Platz findet in unserem Leben, in unserem Sonntag und heute in unserem Gottesdienst. Ich springe mal mitten in den Hebräerbrief, Hebräer 13. So ganz am Ende dieses Briefes, ein Brief, der sich mit unserem Leben als Christen, mit gelebtem Glauben beschäftigt, ganz viel. Und ganz viel auch mit der Frage, wie kriegen wir eigentlich unter die Füße, was dieser Jesus wirklich ist und was er da wirklich getan hat. Und so eine Stelle ist das auch nochmal. Wie so ein kleines Destillat aus diesem ganzen Brief fasst der Schreiber, das finde ich, am Ende nochmal in einem Bild und dann in einem Auftrag zusammen. Da heißt es ab Vers 9, Hebräer 13 ab Vers 9. Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist innerlich stark zu werden. Aber das geschieht durch Gottes Gnade. Und nicht, wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speisegeboten. Sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie jemand dem Ziel näher gebracht. Im Übrigen haben wir ja auch eine Opferstätte und unsere Speise ist das Opfer, das darauf dargebracht wurde. Aber wer noch an dem irdischen Heiligtum dient, hat nicht das Recht, davon zu essen. Denn nach dem Gesetz darf das Fleisch derjenigen Tiere, deren Blut der Hohepriester zur Sühne der Sünden ins Heiligtum hineinbringt, nicht gegessen werden. Vielmehr wird ihr Körper draußen vor dem Lager verbrannt. Und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. So, und dann geht's weiter, ne? Dann kommt die Sache mit dem, dass wir hier und da allen Gutes tun sollen. Und dann kommen weitere Tipps, wie praktisches christliches Leben aussehen kann. So Leben als Gottesdienst. Wisst ihr was? Wir saßen am Montag im Hauskreis mit diesem Text dran und ich dachte, meine Herren, ich verstehe kein Wort. Da taucht doch dieser Schreiber mit uns in eine recht ungewohnte fremde Welt ein. So in diese frühjüdische Praxis von Tieropfern, von Tempelkult und Passafest. So einige von euch sind da wahrscheinlich sehr, sehr firm drin. Und ein paar vielleicht nicht so wie ich. Und hier wird so selbstverständlich davon geschrieben. So beim großen Versöhnungsfest, dem Yom Kippur, habt ihr schon gehört, oder? Yom Kippur? Da wurde in Israel das ganze Volk wieder mit Gott versöhnt. Und alle Schuld, die im vergangenen Jahr Menschen auf sich geladen haben, die wird an diesem Tag vergeben. Und dazu werden Tiere geschlachtet und ihr Blut wird ins Allerheiligste des Tempels gebracht. Als Zeichen der Buße des Volkes. Zeichen. Und dann werden die Überreste dieser geschlachteten Tiere weggebracht. raus aus der Stadt Jerusalem und vor den Toren der Stadt verbrannt. Die Reste dieser Tieropfer, die sollen verschwinden, so wie auch die Schuld vor Gott ausgelöscht sein sollte. Nicht nur ein bisschen begraben, nicht irgendwo gegessen, sondern raus, weg, verbrannt, aus der Stadt verbannt. Wirklich weg. So, und damit hält sich hier der Hebräerbrief gar nicht länger auf, sondern er zieht direkt die Parallele zu uns. Gar nicht so einfach, wenn wir nicht in dem Denken drin sind. Aber er denkt hier ganz offensichtlich für Menschen, die das soweit schon verstanden haben. Und dann zieht er die Parallele zu Jesus. Jesus haucht doch auch sein Leben draußen vor der Stadt aus. Golgatha, der Hügel, liegt draußen vor der Stadt. Und als Jesus am Karfreitag gekreuzigt wird, da hat keiner im Sinn, dass es da eine Ähnlichkeit zu diesen Opfern im Tempel gibt. An diesem Freitag, da gab es für die Richter eigentlich ja einen ganz anderen Grund, ihn da rauszuschicken. Jesus sollte wie alle anderen Verbrecher nicht in der Stadt sterben, sondern draußen hingerichtet werden. Für solche wie ihn ist wirklich kein Platz innerhalb der Stadtmauern. Raus mit ihm und raus mit den anderen zwei Schächern. Ihr Leben und ihr Tod soll das Leben in der Stadt nicht beeinträchtigen. Vor ein paar Tagen noch, da hat man ihn ja gern in diesen verwinkelten Gassen in Jerusalem gesehen. Nach seinem triumphalen Einzug am Palmsonntag. Übrigens, nächsten Sonntag, ne? Da hatten viele die Hoffnung auf ihn gesetzt. Hosanna, der da kommt, du bist der Nachkomme Davids, du sollst unser Herrscher sein. Du sollst herrschen, groß, herrlich, endlich. Einer, der kommt, triumphal und die Sache mit den Römern beendet. Dir trauen wir zu, dass du unser Land veränderst, dass du die Römer vertreibst. Herzlich willkommen, Jesus. Und dann hat sich diese Begeisterung ganz schnell in bittere Feindschaft gewandelt. Weil sich Jesus nicht direkt auf den Weg macht zu dieser Burg Antonia, um sich dort zum Herrscher ausrufen zu lassen. Stattdessen nimmt er sich der Armen und sogar der Sünder an. Stattdessen geht er dahin, wo die Schwächsten sind. Stattdessen ist er nicht da zu finden, wo Macht ist. Und er verkündet sogar, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ganz schnell heißt es dann aus den Reihen der Mächtigen, für einen wie den gibt es bei uns wirklich keinen Platz. Der muss raus. Weg aus der Stadt und besser noch, weg aus dem Reich der Lebendigen. Keiner von den Gegnern hat vermutlich diese Ähnlichkeit gemerkt, auf die uns hier der Hebräerbrief hinweist. Diese Tieropfer, mit denen Gott versöhnt wurde, die wurden im Beisein eines Hohepriesters ausgewählt und geschlachtet. Ist doch merkwürdig, oder, dass Jesus tatsächlich vor die Hohepriester geführt wird. Und später wurden sie aus der Stadt gebracht. Und Jesus wird im Haus des Hohepriesters verhöhnt, verurteilt und später zur Hinrichtung aus der Stadt geführt. Und für den Hebräerbrief liegt das Ganze hier auf der Hand. Jesus hat das Opfer gebracht und hat Gott mit allen Menschen versöhnt. Bisher war es alle Jahre wieder notwendig, Tiere symbolisch zu opfern. Kein echtes Opfer. Kein echtes Schuldabladen, sondern ein symbolisches sich mit Gott versöhnen. Ja, wir wissen, das Tier kann diese Schuld eigentlich gar nicht tragen, aber weil Gott es so bestimmt hat, kannst du es irgendwie. Aber eigentlich bräuchte es ein perfektes Opfer. Eigentlich bräuchte es den Tod eines Menschen. Eigentlich bräuchte es den Tod eines perfekten Opfertieres, also eines perfekten Menschen. Und das ist jetzt abgelöst. Jesus' Sterben und sein Auferstehen sind jetzt der Weg der Versöhnung mit Gott. Ganz scharf grenzt der Autor hier zwei Dinge voneinander ab. die ich in meinem Kopf nie so klar kriege. Nämlich das fromme Opfertun, das plakativ so hier mit der Erfüllung der Speise- und Reinheitsvorschriften zusammengefasst wird. Und ich übersetze es mal für uns. Ich vermute, der Hebräerbrief, der spricht hier in einen Kontext rein, wo die Menschen verstehen, was er meint, wenn er sagt, es geht hier um Opferthematik. Also hat er offensichtlich eine Gemeinde vor Augen, die sich gut in den jüdischen Gesetzen und Gepflogenheiten auskennt. Also er schreibt hier an Insider, die wissen, wie man sich in jüdischem Kontext bewegt. Den muss er nicht erklären, wie das mit dem Opfertier funktioniert. Deshalb ist der Text uns so fremd. Das setzt er voraus. Also jemand, der ein gutes Gefühl dafür hat, wie fromme Regeln funktionieren. Jetzt sind wir wahrscheinlich in dieser Opferthematik nicht ganz so gut drin und vermutlich auch nicht so in den Speisegesetzen. Aber fromme Regeln soll es ja bei uns ab und an hier und da auch geben. Was er nicht tut, ist, dass er nicht sagt, das ist in dem Sinne, das ist falsch, sondern er sagt, es hilft einfach überhaupt nichts. Es hilft nichts. Er spricht stattdessen von einem Gnadenaltar. Von einem Gnadenaltar, an dem das Herz gefestigt wird. Lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren vom Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist innerlich stark zu werden. Aber das geschieht durch Gottes Gnade und nicht, wie jene Lehrer es behaupten, durch das Befolgen von Speisegeboten. Sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie jemand dem Ziel näher gebracht. Übrigens haben auch wir eine Opferstätte. Und unsere Speise ist das Opfer, das darauf dargebracht wurde. Aber wer nach dem irdischen Heiligtum dient, hat nicht das Recht, davon zu essen. Das ist ganz schön hart und ganz schön deutlich. So als wollte der Hebräerbrief sagen, und ich möchte es euch nochmal sagen. Es gibt eine Sache, in der wir unser Herz und unser Leben verwurzeln dürfen. Und das ist die Gnade, die uns in Jesus entgegenkommt. So, bevor wir also hier weiter jetzt über christliches Leben sprechen, bevor wir über die Dinge sprechen, die wichtig sind und die christliches Leben ausmachen, einmal die Rolle rückwärts. Wir reden nochmal über die Basics. Warum? Weil ansonsten macht ihr das Zweite vor dem Ersten. Wir reden nochmal über die Grundlage. Wir reden über das Fundament. Wir reden über das, was das Herz stark macht. Nein, das sind nicht die anderen Dinge. Das ist die Gnade. Das ist dem Hebräerbrief so wichtig, weil es hier um gelebte Glaubenspraxis geht. Und weil gelebte Glaubenspraxis nicht funktioniert ohne ein gutes Fundament. Sonst bauen wir uns nette Scheinwelten. Deshalb spricht er hier diese Hintergrundebene nochmal an. Ein Gerechter, ein Richter, ein heiliger Gott, aber ein Altar, an dem wir essen und uns stärken dürfen. Und das ist immer einer, an dem du und ich Gnade finden dürfen. Was stärkt dich? Wovon ernährst du dich? Der Hebräerbrief ist hier ziemlich deutlich, wenn er sagt, ein Altar ist ein heiliger Ort. Wir können nicht gleichzeitig an diesem Gnadenaltar stehen und uns noch ein kleines bisschen selbst erlösen wollen. Das geht nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht Dinge gut und richtig machen dürfen vor Gott. Aber nicht, um uns selbst zu erlösen. Wir können nicht am Gnadenaltar stehen und gleichzeitig noch mit einem Bein versuchen, es doch selber hinzukriegen. Ein Altar ist ein heiliger Ort. Ein Ort, an dem Mose gesagt wird, zieh deine Schuhe aus. Wir können nicht gleichzeitig am Gnadenaltar stehen und von Gott Vergebung annehmen und versuchen, uns die Vergebung selber zu verdienen. Interessant, oder? Das Herz wird gefestigt in der Gnade. Und wisst ihr was? Das ist etwas, was ich erleben möchte. Dass das Herz nicht weich wird und verdirbt durch die Gnade. Nicht schlecht wird und so mittelmäßig. sondern dass es fest wird und standhaft. Das ist das, was echte Gnade kann. Weil sie uns einen Stand gibt und einen Standpunkt. Und weil wir in dem Moment, in dem wir echte Gnade vor Gott gefunden haben und wissen, dass wir angenommen sind, andere annehmen können. Echt und ehrlich. Standhaft. Der Hebräerbrief behauptet also, ein gestandener Christ braucht zwei Dinge. Erstens, ein Leben fest am Altar der Gnade. Und daraus abgeleitet, eine gute Glaubenspraxis. Diese zwei Dinge. Ich möchte heute noch ein bisschen an diesem Altar mit euch bleiben. Unser Altar ist ein demütiger Altar. Gibt es sowas? Kann ein Altar Eigenschaften haben? Ich glaube, dieser Altar hat Eigenschaften, weil das Opfer, das darauf gestorben ist, Eigenschaften hat. Unser Text gibt sich ja nicht allein mit dieser Analyse dieses Altares zufrieden und sagt, naja, damit ist es ja getan, sondern er führt uns ja direkt weiter in das Tun. Das möchte er. Dazu fordert er auf. Und er sagt, das, was mit Jesus passiert ist, sein Tod und seine Auferstehung, das ist kein Spektakel zum Zuschauen. Oder auch nicht zuschauen, weil er war ja draußen vor der Stadt. So lasst uns nun hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Das ist eine altertümliche Formulierung, finde ich, die Sache mit der Schmach. Und sie spiegelt sich für mich zunächst in einer demütigen Haltung. Ein Gott, der dienend kommt, der reimt sich nicht auf menschliche Versuche, eigene Ziele zu verfolgen. Das klappt nicht. Ein Gott, der sich klein macht, der reimt sich nicht auf mein Aufblähen. Hier diese Aufforderung, lasst uns hinausgehen, ist ein Auftrag zu demütigem Mut. Weil ganz ehrlich, man kann auch drinbleiben. Das wäre einfach. Es braucht Mut, um hinauszugehen. Damals Schmach ertragen hieß damals für die Hörer dieses Briefes sicherlich ausgestoßen als Christ aus der jüdischen Gesellschaft. Nochmal, zwei Verse vorher spricht er die Reinheitsgebote an, also die Speisegebote. Und da gibt es offensichtlich Strömungen in der Gemeinde, die sich daraus nicht ganz verabschiedet haben. Und der Brief, der kontrastierte zu dem, was in dieser Gesellschaft angesehen ist. Das fällt mir immer da auf, wo Menschen mich ansehen und sagen, das kannst du doch nicht mit dir machen lassen. Kennt ihr das? Das kannst du doch nicht mit dir machen lassen. Oder? Das Gleiche andersrum. Das macht doch jeder so. Kann ich mir auch selber sagen. Ja, bin ich eigentlich blöd, dass ich so mit mir umspringen lasse? Und dann kenne ich Christen, die sagen, da gehe ich meinen geraden Weg. Da gehe ich meinen geraden Weg. Demut heißt aber auch, meine Hände für Jesus zu öffnen und auf meinen gerechten Zorn zu verzichten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Konnte das Opfer auf diesem Altar sagen, bevor es für meine Schuld gestorben ist. Wir kommen nicht zu Gott, ich komme nicht zu Gott mit meinem Stolz. Der steht zwischen uns. Und ich komme auch nicht mit ihm mit meinen Verletzungen. Die stehen auch zwischen uns, wenn ich sie festhalte. Beides loszulassen. Meine Verletzungen und meinen Stolz. Das ist der erste Schritt zu einer vollkommenen Kapitulation vor meinem Gott. So, das machen wir nicht im Vorbeigehen. Da braucht es Mut und Demut. Hingehen, raustreten. Vor diesen Altar treten. Da ist dieser Simon von Kyrene, der das Kreuz trägt. So, das Kreuz ist eine Last. Und ich kann mir vorstellen, der hatte an diesem Abend Kreuzschmerzen. Und bitte verzeiht mir diesen blöden Wortwitz. Aber das Ding war wirklich sauschwer. Manchmal leiden wir für Christus. Aber ganz ehrlich, das, was dieser Simon von Kyrene hier erlebt, ist nicht ein Leiden für Christus. Der hat sich das nicht ausgesucht. Das ist ein Leiden mit Christus. Und es ist auch nicht Gottes Last, die er hier trägt. Nicht Gott legt ihm diese Last auf. Sie kommt von Menschen. Nicht er schmäht sich, er wird geschmäht. Für die Ohren damals. Sicherlich steckt in diesem lasst uns hinausgehen vor das Lager. Ein Auftrag des Christentums nicht mit Schwert und Streit zu bringen, sondern Jesus ernst zu nehmen, wenn er sagt, Petrus, steck dein Schwert weg. Also, es geht um Demut, aber es geht nicht darum, dass Gott uns Demut auferlegt. Das ist so diese klassische christliche Haltung, die ich mal wieder gehört habe. Gott packt uns das auf die Schultern. Gott packt uns nicht das Kreuz auf die Schultern. Es sind Menschen, die das tun. Und dennoch haben wir einen demütigen Altar. So, zweitens, wo steht denn dieser Altar? Dieser Altar steht draußen vor der Stadt. Wisst ihr, was draußen vor der Stadt ist? Da sind Menschen. Ja, das klingt auf den ersten Blick komisch, weil Menschen sind auch in der Stadt, aber draußen vor der Stadt sind auch Menschen. Ja, da sind die Menschen, für die manchmal in der Stadt kein Platz ist. Nochmal, unser Predigttext gibt sich mit der Analyse nicht zufrieden. Das, was mit Jesus passiert ist, sein Tod, seine Auferstehung, ist kein Spektakel zum unbeteiligten Zuschauen. Ist es nicht. So lasst uns nun hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Rausgehen sollen wir. Mit Jesus rausgehen. Da vor die Stadtmauern, da wo die Aussätzigen ihr Leben fristen. Und die Verstoßenen. Und die Zwielichtigen. Und alle anderen, denen ich nicht begegnen möchte. Weil Jesus ihnen begegnet. Ausgesperrt sein heißt nicht nur draußen zu sein, es heißt auch Schmach zu ertragen. Aus dem Lager zu denen da draußen. Jetzt haben wir keine Aussätzigen vor der Stadt Schwäbisch Hall, glaube ich. Es gibt durchaus ein hier draußen. Wir sind übrigens gerade drin. So tendenziell. Aber es gibt durchaus auch zwei Ebenen von draußen bei uns, die ich sehr ansprechenswert finde. Da gibt es die eine Art, nämlich dieses aktiv hinausgehen zu denen da draußen. Und dann gibt es eine zweite Art, hinaus aus meinem kuscheligen Lager zu treten. Dahin, wo es schwieriger wird. Jetzt wäre der Moment, um zu widersprechen. Da wird gerade jemand ausgesperrt. Oder da sperrt sich gerade jemand selber aus. Da braucht es Position und Haltung. Habt ihr es gemerkt, dass Jesus gnadenlos brutal ist, wenn es um Annahme geht? Dass er da nichts drauf kommen lässt? Dass er nichts zwischen sich und jemand, der seine Annahme braucht, kommen lässt? Und es geht eben nur da, wo ich mich nicht von Gepflogenheiten und Konventionen leiten lasse, sondern das Gegenüber wirklich sehe. Der Hebräerbrief, der formuliert hier so ganz unterschwellig als Subtext etwas ganz Abenteuerliches, was ich total großartig finde. Nicht ich bringe den gnädigen Gott zu den Menschen, die ihn brauchen. Mit meiner tollen Gnade. Das könnte man ja annehmen, oder? Ich gehe da raus und da sind Menschen, die brauchen es voll. Und ich bringe endlich den gnädigen Gott hin. Voll gut. Dabei formuliert er hier was ganz anderes. Er sagt uns, lasst uns hinausgehen. Der Gnadenaltar ist schon da. Jesus ist schon da. Ich hatte die Tage ein beeindruckendes Gespräch, wo es genau darum ging. Und jemand hat formuliert, ich bin mit meinem Leben ganz oft hinausgegangen. Ich dachte, krass, dieser Text spricht. Da, wo Menschen waren. Und das Verrückte, was ich erlebt habe, Gott hat da schon gewirkt. Ja, krass, das ist das, was dieser Text hier gerade so unglaublich kompliziert umschreibt. Genau das, dass wir die Erfahrung machen dürfen, dass da, wo wir zu Menschen gehen, nicht wir Gott mitbringen. Wir treffen auf ihn. Er ist schon da. Und ich glaube, wir brauchen Menschen, die mutig hingehen und dabei Gott entdecken. Also allerhöchstens treten wir mit ihnen vor diesen Altar. Ich verfüge einfach nicht über Jesus, sondern da, wo Menschen der Gnade Gottes begegnen dürfen, da begegne ich ihm auch. Das ist das, was passiert. Und manchmal können wir sogar im Lager bleiben, um aus unserer Lagerhaltung herauszutreten. Also hat es nichts mit Lageristen zu tun, ne? Sondern mit unserer Einstellung, dass wir manchmal in unserem Kopf, in unserer eigenen Denkwelt verbarrikadiert sind. Dass ich mich eingerichtet habe in meinem Bollwerk, was gut und richtig ist. Das hat was mit Lagerpositionen zu tun, mit Lagerdenken. Das hat auch was mit Angst zu tun. Wenn ich nämlich aus meinem Lager raustrete, dann mache ich mich verletzlich. Und das ist gefährlich. Und da würde vielleicht aus dem Lager treten heißen, das könnt ihr machen, wenn ihr hier drin sitzen bleibt. Das ist dann gar nicht so weit. Ich spreche nicht mehr von wir und die. Ich spreche nicht von wir und die. Ich lehne mich nicht in meinem gemütlichen Lehnstuhl zurück. Ich habe auch gerade keinen. Ihr habt einen. Dem fehlt die Kopflehne, gell? Ein bisschen. Damit es nicht zu bequem wird. Vielleicht. Dafür gibt es in manchen Kirchen Kirchenbänke, dass es noch ein bisschen unbequemer wird. Das ist eine moderne Form der Christenverfolgung. Haben wir bisher vermieden. Aber sich nicht zu arg in seinem Lager einzurichten, da will uns der Text hinstoßen. Dann ist es mir nicht egal, was da draußen ist, ich hab's hier ja gemütlich. Sondern der Text sagt, aus dem Lager treten, das ist immer eine aktive Entscheidung. Deshalb fordert er hier so bewusst dazu auf. Deshalb malt er dieses Bild von diesem gnädigen Jesus. Nicht, damit wir dann alle sagen, wow, das ist voll nett. Sondern dann, damit er dann zu dem Punkt kommen kann, wo er sagt, jetzt lasst uns raustreten. Lasst uns dieses Lager, in dem wir stecken, überwinden. Dann haben wir einen klaren Auftrag und eine klare Aufforderung. Und wisst ihr was? Ich habe nicht jeden Morgen die Kraft dazu. Habe ich nicht. Und das könnte jetzt ein unglaublich überforderndes Ding sein, finde ich. Und das könnte uns reindrängen in so ein Ich-armer-Knecht-Denken. Und ich könnte mir so leid tun. Weil das Glauben und dieser Weg und Christsein immer so schwer sein muss. Und ich immer derjenige sein muss, der aus seinem Lager raustreten muss. Nur weil ich einen gnädigen Gott habe, so ein Mist. So viel Demut, bleibt da überhaupt noch was von mir übrig? Und wenn ich all meinen Groll und alle meine Verletzungen und all das zu Jesus bringen soll und loslassen soll, ja, wer kümmert sich dann noch um mich? Und dann öffnet dieser Text eine total leichte Perspektive, finde ich. Und zwar Eine, die es sich total lohnt anzuschauen und zu leben und mit Leben zu füllen. So, und wenn wir da nicht ein Bein reinkriegen, dann wird uns der Rest von diesem Ding erschlagen, wenn wir es ernst nehmen. Da hat der Schreiber dieses Briefes meine Kämpfe wohl geahnt. Und dann kommt er mir mit einer Hilfestellung entgegen. Das ist voll nett von dem. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, wo wirklich unsere Heimat wäre. Übrigens für alle, die Luther im Ohr haben, denn wir haben keine bleibende Stadt. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Hilft mir total mit meinem inneren Koordinatensystem. Sagt nämlich ganz vieles von dem, was ich jetzt ganz schwer nehmen könnte, ist eigentlich Einweggeschirr. Ist wirklich früher oder später so richtig abkömmlich. Das ist gar nicht das, was zählt. Das ist gar nicht das, was bleibt. Nicht das In und nicht das Out. Nicht in unserer Gesellschaft, nicht in unserer Gemeinde, nicht im Freundeskreis. Da kommt eine Stadt, in der wirst du wohnen. Am Ende der Zeiten. Den Schwierigkeiten enthoben. Da musst du keine Angst haben, vor der Tür zu stehen. Auch dann nicht, wenn du jetzt mal vor die Tür rausgehst und die hinter dir zugeht. Musst du keine Angst haben. Da musst du keine Angst haben, dass wenn du jetzt den Kürzeren ziehst, dass du ihn dann für immer gezogen hast. Nein. Da bist du gut aufgehoben. Also, vielleicht bin ich manchmal und an manchen Morgen mit etwas zu viel Entspannung in den Anspannungen meines Alltags unterwegs. Das ist erstmal so mein Naturell. Und ich muss mich dann manchmal dazu aufrufen, die ernsten Dinge auch ernst zu nehmen. Irgendwie, ich bring's mit. Soweit. Und dann gibt's morgen, da geht's mir auch lausig. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber tendenziell, glaube ich, dürfen wir mit etwas Entspanntheit in der Anspannung unserer Schwierigkeiten unterwegs sein. Weil es nicht wenige Dinge gibt, die uns herausfordern und die uns ängstigen. Und nicht wenig zu lernen, wenn es darum geht, auf Kurs zu sein und auf Kurs zu bleiben. Wir sind im Hebräerbrief. Der hat einen Anspruch. Und meine Geschichte ist eine Geschichte von Siegen und von Niederlagen. Und dazwischen von ganz viel Schönem und von manchem, was so zäh ist, dass ich keine Lust drauf habe. Und manches ist es auch Arbeit einfach. Aber diese Stadt am Ende der Zeit, zu der wir unterwegs sein dürfen, die gibt mir eine wirklich große Gelassenheit. Eine Gelassenheit, um nicht die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, naja, Bushaltestelle, da hinten kommt's schon. Ja? Sondern eine Gelassenheit zu gehen und das auch anzunehmen. Also eine Gelassenheit, nicht untätig zu bleiben, das möchte uns hier der Brief sagen, sondern das Lager zu verlassen und nicht ständig auf eine Heimat aufpassen zu müssen, die sowieso ein Verfallsdatum hat. Ich muss mich nicht ständig verteidigen in einer Welt, die es gar nicht wert ist, dass ich mich ständig verteidige. Ich muss nicht ständig mein Recht und meinen Kopf hochhalten und meinen Stolz verteidigen in einer Welt, in der der Stolz sowieso zu Ende geht. Dann sollen doch andere stolz sein. Und ich kann ja nicht sagen, dass es mich kalt lässt, wenn jemand mich irgendwie an meiner Gnade oder an meiner Geradlinigkeit misst und dann sagt, du müsstest doch als Christ oder du bist doch oder du solltest doch oder warum lässt du dich über den Tisch ziehen? Und ich kann auch nicht behaupten, dass es mich kalt lässt, wenn ich selbst an meinen Ansprüchen scheitere. Aber Gott sei Dank, wir haben keine bleibende Stadt, sondern es kommt die Stadt, es kommt eine Welt auf uns zu, in der menschliches Urteil eben nicht mehr zählt. Wo Menschen nicht mehr über Menschen urteilen. Wo Menschen nicht mehr andere vor die Tür schicken. Wo Menschen nicht mehr gegeneinander kämpfen. Sondern wo wir in Gottes Nähe Gemeinschaft haben dürfen. sondern darauf hoffe ich. Und ich hoffe darauf, weil dieser Brief es mir verspricht. Und weil Gott es mir verspricht. So lasst uns nun durch ihn, Gott, allezeit das Lobopfer darbringen. Sorry, nochmal. Nicht das Lobopfer, sondern lasst uns nun durch ihn, Gott, allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Kennt ihr das? Wenn ihr einen roten VW Polo fahrt oder überlegt, einen roten VW Polo zu kaufen und ihr fragt euch, fährt eigentlich irgendjemand dieses Auto? Und ihr tretet raus auf die Straße und die nächsten 2 Stunden habt ihr das Gefühl, es fahren nur noch rote VW Polos an euch vorbei. Das geht mir mit manchen Themen so. Hier, wieder. Der kann diesen Abschnitt nicht beenden, ohne das Thema Lob Gottes anzusprechen. Und wenn ihr einmal den Blick auf so ein Thema habt, es wird immer wieder auftauchen. Und auch hier wieder, das Lob Gottes ist wieder der Punkt, der auftaucht. Da geht es um die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich verrate euch was, dieser Text geht noch weiter. Der endet da nicht. Aber nachdem er das für sich klar gekriegt hat und gesagt hat, boah, jetzt haben wir echt einen schwierigen Brocken. Rausgehen, Auftrag, demütig. Weil, ich nehme euch ein Stückchen Last von den Schultern, da kommt was Gutes auf euch zu. Und jetzt lasst uns hingehen und Gott loben. Der Hebräerbrief, der hat eine sehr klare Vorstellung davon, wie gelebtes christliches Leben aussieht. Aber bevor er hier weitergeht, spricht er nochmal von Haltung. Von einer Haltung, die hinter diesem Hinausgehen und Opfern steht. An diesen Altar treten. Was heißt das? Da wird der Autor, der ist uns hier bis hierhin, finde ich, mir ein klein wenig zum Sterbebegleiter geworden. Also nicht der ganz große Tod, sondern der ganz kleine Tod. Okay, da muss etwas in dir sterben. Okay, dein Leben, das ist keine bleibende Stadt. Okay, das, wo du stehst und das, wo du dich eingerichtet hast, das bleibt nicht. Da muss etwas sterben dürfen. Okay, du musst loslassen. Okay, du musst aktiv raustreten. Das passiert nicht von selbst. Manchmal passiert es von selbst. Aber in den meisten Fällen ist es unser Auftrag. Also ein Kampf des Wollens und des Müssens, den wir hinter uns lassen dürfen. Ein Kampf des Darstellenwollens und Seinsollens, den wir auch hinter uns lassen dürfen. So, und dann tritt er an diesen Altar und spricht von Lob. Und er spricht nicht von einem Zwang, also jetzt müsst ihr dann Gott loben, sondern er spricht von der Frucht der Lippen, von dem, was passiert, wenn Menschen diesen Weg gehen und vor diesen Gott treten, der ihnen gnädig ist und sagt, hey, wenn ihr euch darauf einlasst, wenn ihr die Leichtigkeit darin findet, in dieser zukünftigen Stadt, wenn ihr begreift, was in diesem Opfer und in dieser Gnade liegt, dann wird euch das in den Lobpreis führen. Wenn ihr in dieses Neue hineintretet, dann werdet ihr staunend stehen vor diesem Jesus und ihr werdet ihm da begegnen, wo er ist. Nicht im Hohen und im Glorreichen, nicht in den verkopften Gedanken dieses jungen Predigers, sondern da, wo er ist. Nicht bei den perfekten Menschen, sondern da draußen vor der Tür, da, wo wir uns ihm mutig stellen. Sondern ich wünsche uns, wir stecken mitten in der Passionszeit. Mitten in der Passionszeit. Da könnte man so schwer unterwegs sein. Und dabei ist es so leicht. Ein Stückchen von dieser leichten Schwere. Dass wir annehmen dürfen, was Jesus für uns getan hat. Und gehen dürfen. Mit einem Stückchen Leichtigkeit. Keine bleibende Stadt. Keine Schwere in diesem Auftrag. Sondern ein Gutes, auf das wir hingehen dürfen. Hin zu dem Neuen, das auf uns zukommt. Und in den Lobpreis und die Anbetung des Gottes, der uns da schon erwartet. Amen.